Und heute gehen wir eben auch weiter in dieser Apostelgeschichte, Kapitel 29, in dieser Serie, wo wir letzte Woche von Manu schon eingeführt worden sind, nämlich in den ersten zwei Kapiteln. Der Manu hat uns mitgenommen in die Kapitel, wo es darum gegangen ist, wo Jesus etwas angekündigt hat und die Ankündigung dann in Erfüllung gegangen ist. Und wir machen einen kurzen Rückblick, dass wir wieder wissen, um was es dort gegangen ist. Jesus hat seine Jünger, und heute haben wir sinnbildlich da zwei Jünger auf der Bühne, das sind der Petrus und der Johannes, hat er versprochen, dass er wird Kraft von oben zu ihnen senden wird und dass sie sollen in Jerusalem warten, bis die Kraft zu ihnen kommt. Und an Pfingsten ist das dann passiert. Am Pfingsten ist der Tag, wo der Geist Gottes runtergekommen ist auf alle Jünger und alle Apostel, die versammelt gewesen sind und wo er all die Menschen erfüllt hat. Und ich habe jetzt da noch so ein farbiges Zettel. Das ist Gottes Gegenwart, wo in dem Moment die Leute, nicht nur der Petrus und der Johannes, sondern alle Anwesenden erfüllt hat. Und Gottes Gegenwart in diesen Menschen hat bewirkt, dass sie befähigt worden sind, um die Botschaft überall zu verkündigen. Und in dem Moment, am Tag von Pfingsten, haben sie angefangen, in verschiedenen Sprachen zu reden und zu den Leuten zu predigen. Und das Resultat war, dass ganz, ganz viele Leute, 3000, haben sich an dem Tag zu Jesus bekehrt. Und so ist eigentlich die erste christliche Gemeinde in Jerusalem entstanden, die erste Kirche. Und Kirche ist das Stichwort, wo wir heute ein bisschen weiter hineingehen. Also ob etwas eine Kirche ist oder nicht, können wir gar nicht immer dann am Äußerlichen oder am Gebäude erkennen. Das ist eigentlich nicht das Hauptmerkmal, das eine Kirche ausmacht, das Gebäude. Aber dafür muss es ja eigentlich andere Merkmale geben oder andere Sachen geben, die uns eine Aussage darüber machen, ob etwas eine Kirche ist oder nicht. Und darum, wenn wir heute uns am Morgen auch die Frage stellen, was ist eigentlich Kirche? Und um dieser Frage nachzugehen, gehen wir weiter in der Apostelgeschichte, nämlich Kapitel 3 bis 5, wo dort viel über Kirche erzählt wird. Der Text fängt nämlich an mit einem Bericht über die erste Kirche in Jerusalem. Dort wird berichtet, wie die Kirche entstanden ist und wie die Leute dort so gelebt haben. Und alle, die ihre Bibel dabei haben, die dürfen sie jetzt führen und mal in der Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen, weil dann könnt ihr mit mir durch den Text durchfolgen. Ich fange bei 2, also Apostelgeschichte 2, ab dem Vers 42 an und es wird nachher bis zum Kapitel 5, 11 gehen. Aber zuerst gehen wir mal durch den Text durch und schauen, wie die Kirche dort so beschrieben wird. Und nachher werden wir zwei Mitglieder der Kirche, nämlich Petrus und Johannes, noch ein bisschen schauen, wie sie so gelebt haben und was sie so erlebt haben. Zuerst mal schauen wir, wie die Leute in der Kirche zusammengelebt haben. Und dort lese ich in die Verse 42 bis 47 im Kapitel 2. Dort steht Folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. So wird uns also berichtet, dass die erste Kirche etwa ausgesehen hat. Es heisst, dass sie sich an die Lehre der Apostel gehalten haben und dass sie viel Zusammenhalt hatten, miteinander schön miteinander geholfen haben und füreinander geschaut haben. Und dass sie sich immer wieder getroffen haben für das Mahl vom Herrn und zum Gebet. Mit dem Mahl vom Herrn ist ziemlich sicher gemeint, dass sie einfach zusammen gegessen haben, sich aber an das erinnert hat, was Jesus beim letzten Passamahl, wo sie zusammen gegessen haben, gesagt hat, dass sie sich erinnern sollen an das, was er da hat für sie. Und eigentlich haben sie ein wie in einer Kommune gelebt. Sie haben wie ihren Besitz aufgegeben und haben alles der Kirche gegeben, sodass sie alles miteinander geteilt haben. Sie haben sich täglich im Tempel getroffen zum Gebet und täglich auch in den Häusern der Mitglieder der Gemeinde, um eben das Mahl zusammen zu essen. So wird uns also beschrieben, wie die erste Kirche so etwa ausgesehen hat. Und spannend ist jetzt zum Schauen, wie die einzelnen Leute, die eben die Kirche besucht haben, ihr Leben gelebt haben oder was die so in ihrem Leben alles gemacht haben. Und für das gehen wir eben jetzt ein bisschen tiefer rein, nehmen den Einblick ins Leben von Petrus und Johannes. Wenn wir nämlich weitergehen im Text, wird uns dort berichtet, was sie so erlebt haben und was sie in ihrem Leben so gemacht haben. Und zwar heisst es gerade am Anfang vom Kapitel 3, dass der Petrus und der Johannes an einem Nachmittag mal, wie immer eigentlich, zum Tempel gegangen sind, nämlich zu den öffentlichen Gebetszeiten. Wahrscheinlich ist das so gewesen, dass sie sonst durch den Tag ihrem Beruf nachgegangen sind, aber zu diesen Gebetszeiten nachher alle zusammen von der Gemeinde im Tempel zusammengekommen sind und dort an den öffentlichen Gebetszeiten teilgenommen haben. Und an dem Tag, wo sie zum Tempel gegangen sind, ist wie auch an jedem anderen Tag ein Mann zum Tor vor dem Tempel gebracht worden, der schon seit Geburt gelähmt war. Die haben den Mann immer zu dem Tor vor dem Tempel gebracht, damit er dort kann durch eigentlich Betteln seinen Lebensunterhalt verdienen. Und wo jetzt der Petrus und der Johannes bei dem Mann vorbeikommen, schaut der Mann sie auch sehr erwartungsvoll an, weil er hofft, dass vielleicht auch sie ihm ein paar Batzen reinstecken kann, damit er sich etwas zu essen kaufen kann. Aber wo der Petrus das sieht, dass er ihn so anschaut, sagt er Folgendes zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn und er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Der Mann war schon über 40 und er war seit der Geburt auch gelähmt. Und er ist jeden Tag vor dem Tempel gekocht zum Betteln, weil er ja sonst nicht können, wirklich arbeiten konnte, durch das, dass er gelähmt ist. Und wo der Petrus gekommen ist, hat er gesagt, ja, ich gebe dir kein Silber und kein Gold, sondern etwas viel Besseres, weil der Petrus war erfüllt mit der Kraft von Gott und so hat er ihm können sagen, steh auf und lauf um. Und Gott hat ihn tatsächlich geheilt, sodass der Mann wieder hat können laufen. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, dass ihr das Volk seid, das rundherum gehockt ist oder gestanden ist oder dort rumgelaufen ist. Und ihr seid die, die jeden Tag auch zum Tempel gehen und jeden Tag den Mann so dort sitzen sehen. Genau. Und ihr kennt den Mann, weil ihr seht ihn jeden Tag und er ist immer gelähmt dort. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr das seht, wenn er jetzt heute plötzlich so aussieht, was wäre eure Reaktion? Und jetzt könnt ihr mal euren besten Gesichtsausdruck auspacken. Auf drei macht alle den Gesichtsausdruck, den ihr würdet machen, wenn ihr jetzt wieder zum Tempel kommt und den Mann plötzlich rumhüpfen seht. Und zwar 1, 2, 3. Jetzt könnt ihr mal rumschauen. Ja. Genau so ist es am Volk dort auch gegangen. Sie waren richtig, richtig erstaunt über das, was passiert ist, wo sie dann gecheckt haben, dass das genau der Mann ist, der schon immer dort eigentlich gehockt ist und wo halt eigentlich seit Geburt an gelähmt ist. Und weil die Leute so erstaunt sind und irgendwie auch erschrocken über das, was passiert ist, sind natürlich alle zusammengekommen und haben wollen schauen, was da am Passieren ist. Und das war für den Petrus eine Gelegenheit, wo er sich nicht hat entgehen lassen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte: Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und mit unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Der Petrus nutzt also das, was Gott gemacht hat, nicht zum zuerst mal sich feiern lassen von den Leuten, weil sie haben auf jeden Fall den Petrus und den Johannes sehr erstaunt angeschaut, sondern er nutzt das, was Gott gemacht hat, direkt, um auch auf Jesus hinzuweisen. Er sagt den Leuten, das, was ihr gerade seht, das ist nicht meine Kraft oder das ist nicht etwas, was mich ausmacht, sondern das ist die Macht, die Jesus eben verliehen worden ist. Und der Manu hat uns letzte Woche auch schon gesagt, dass das Zentrum der Predigt in der Apostelgeschichte immer Jesus, der auferstandene Herr, ist. Und so ist das auch da. Der Petrus hat das Wunder nicht gebraucht für sich, dass er glauben kann, sondern er hat es benutzt, um anderen Zeugnis darüber zu geben, wer Jesus ist, sodass auch viele andere Leute dürfen zum Glauben an Jesus kommen. Und am Anfang vom Kapitel 4 sehen wir, dass seine Predigt auch wirklich eine Wirkung hatte. Das heisst, dass ganz viele Leute, die ihm zugelassen haben, zum Glauben gekommen sind und ein Teil dieser Gemeinde geworden sind. Es hat aber auch andere Leute gehabt, die zugelassen haben, und die sind aber nicht zum Glauben gekommen, sondern die sind viel eher in Rage gekommen. Und das sind unter anderem die Sadduzäer gewesen. Sadduzäer, das ist eine Gruppierung der Juden, wo aber, also wie zum Beispiel auch die Pharisäer, aber sie haben speziell nicht daran geglaubt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und logischerweise hat ihnen das dann gar nicht gefallen, dass Petrus und Johannes da über den Jesus lehren, der ja auferstanden sei. Es hat ihnen sogar so wenig gefallen, dass sie kurzerhand die zwei gerade über die Nacht ins Gefängnis gesperrt haben. Dann am nächsten Morgen haben sich der Petrus und der Johannes vor dem Hohen Rat müssen verantworten. Das sind alle führenden Leute aus Jerusalem, die dort zusammengekommen sind und ihnen eine grosse Frage gestellt haben. Und die Frage ist folgende: Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Und auf diese Frage hat sich natürlich der Petrus wieder die Hände gegriffen, das war natürlich ein Steilpass gewesen, hat er auch wieder benutzt, um Zeugnis darüber abzulegen, wer Jesus ist. Und so antwortet er ihnen: Ihr alle und das ganze israelitische Volk soll wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. So bezeugen der Petrus und der Johannes vor den Leuten, die eigentlich nicht an die Auferstehung glauben, dass Jesus der auferstandene Herr ist und dass er eben, wie auch vorher Daniel schon gesagt hat, eben die Macht hat, um aus Totem wieder lebendig zu machen. Am Hohen Rat hat das nicht sehr gefallen, was sie erzählt haben, weil sie gemerkt haben, dass auch viele Leute angefangen haben, ihnen nachzufolgen oder ihre Lehre gut zu finden und sie so Angst hatten, ihre eigene Autorität zu verlieren. Aber gleichzeitig konnten sie ja nicht lügen, dass der gelähmte Mann jetzt am Umhüpfen ist, den alle kennt haben. Und so haben sie eigentlich keinen Grund gehabt, um die zwei Apostel zu bestrafen. Aber sie haben einen Entschluss getroffen und haben gesagt, ihr dürft einfach ab jetzt nie mehr öffentlich über Jesus lehren. Aber auch auf das haben Johannes und Petrus eigentlich nur eine Antwort. Petrus und Johannes aber erwiderten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und mit dieser Aussage machen Petrus und Johannes eigentlich eine ganz klare Aussage. Oder wie so ein Statement. Sie sagen, die oberste Instanz in ihrem Leben ist Gott. Und sie achten das, was Gott sagt, höher als alles andere, als sie achtet seinen Willen höher als jeder Wille von irgendeinem Mensch. Und auch dann, wenn sie bedroht werden, können sie nicht anders als Gott gehorchen. Und obwohl der Hohe Rat die zwei am liebsten hätte eingesperrt, haben sie müssen sie gehen lassen. Und die zwei Apostel sind nachher zurück in die Kirche und haben dort zuerst mal alles berichtet. Sie haben ihnen erzählt, was sie alles erlebt haben, was sie vor dem Hohen Rat, was ihnen gesagt worden ist und was sie dort gemacht haben. Und ihr Bericht hat etwas bewirkt. Nämlich, dass alle, die in der Kirche waren, sich zusammengetan haben und miteinander ins Gebet gegangen sind. Und sie haben zu Gott gebetet und haben ihn angefleht. Und es heisst am Schluss von dem Text, dass nachdem sie gebetet haben, sogar die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren, hat angefangen zu beben und der Heilige Geist sie alle erfüllt hat. Und alle zusammen sind auch wieder zum Schluss gekommen, nämlich, dass sie trotzdem weiterhin nicht schweigen können über das, was sie gesehen haben und erlebt haben. Und so haben sie weiterhin die Botschaft von Jesus frei verkündet, ohne Angst und aus Freimut heraus. Kurz nachdem endet eigentlich der Bericht über die erste... Oh, ich habe noch Bilder. Der Bericht über die erste Kirche. Genau. Und jetzt, wenn wir zurückgehen zu der ersten Frage von heute Morgen, nämlich, was ist denn jetzt Kirche? Was macht eigentlich Kirche aus? Und jetzt sind wir ja durch den Text durchgegangen und das war ein Bericht, den Lukas verfasst hat über so, wie es halt war, was so passiert ist. Und wir müssen uns das im Kopf behalten, dass es eben ein Bericht ist und nicht eine Gebrauchsanleitung oder irgendeine Vorgabe, wie es überall sein sollte. Aber trotzdem können wir aus dieser Geschichte heraus ganz gute Anhaltspunkte heraus ableiten, die uns Aussagen darüber machen, was eben Kirche jetzt ist. Dass Kirche nicht einfach ein Kirchengebäude ist, das haben wir schon am Anfang bei dem Spiel gemerkt. Weil sonst wäre es unmöglich, dass wir gewisse Kirchen nicht an ihrem Aussehen erkennen könnten. Und ich glaube, dann würden vielleicht auch wir als Pfimi nicht als Kirche durchgehen, wenn jetzt das Gebäude das ausschlaggebende Merkmal wäre. Der entscheidende Punkt, weshalb Pfimi eine Kirche ist, ist nicht das Gebäude oder auch nicht die Art, wie wir hier Gottesdienst feiern, sondern der entscheidende Punkt sind die Leute, die sich hier in der Pfimi zusammenfinden. Weil so war es auch schon in der Apostelgeschichte. Die Leute haben sich getroffen im Tempel oder in den Häusern von Leuten, aber es hat nicht mit dem zu tun gehabt, dass sie zu einer Kirche geworden sind. Das sind sie geworden in dem Moment, wo sie alle mit einem Geist erfüllt worden sind und der Geist hat sie verbunden zu einer Einheit. Und das war der Moment, wo sie zu einer Kirche geworden sind. Somit können wir eigentlich folgende Aussage festheben. Kirche ist dort, wo geisterfüllte Menschen versammelt sind. Nämlich dort, wo Menschen zusammenkommen, wo alle erfüllt sind mit dem Geist, dort findet Kirche statt. Und es ist der Geist, auch aussendurch, der uns alle verbindet, weil es der gleiche Geist in jedem Mensch ist und auch in jedem von uns ist. Die Gemeinde in Jerusalem hätte ja nicht zuerst ihren ganzen Besitz verkaufen und ihre Strukturen aufbauen, damit sie nachher Kirche sein können. Sondern Kirche, das sind sie schon vorher gewesen, indem sie vereint worden sind durch Gottes Gegenwart in jedem von ihnen. Dass sie nachher ihren Besitz verkauft haben oder dass wieso alles in Kirche gegeben haben, das war ihre Art, um dem einen Ausdruck zu verleihen, was innerlich passiert ist. Weil dass sie verbunden worden sind, zu einer Einheit gemacht worden sind durch den Geist, ist ja nicht wirklich sichtbar. Und sie haben das gegen aussen sichtbar gemacht, indem sie auch ihren ganzen Besitz und alles Äußerliche und Materielle auch teilen und auch dort ein Zeichen dafür setzen, dass sie eben zusammengehören und eins sind. Aber eben nicht die Form hat sie zu einer Kirche gemacht, sondern das sind sie bereits gewesen durch Gottes Geist, wo sie alle zusammen vereint haben. Wir können also aus der Apostelgeschichte lernen, dass Kirche eine Versammlung von Leuten ist, die in Gottes Namen zusammenkommt. Aber wir können auch lernen, dass Kirche schon bei jedem Einzelnen anfängt. Am Beispiel von Petrus und Johannes haben wir gesehen, wie ein Leben von einem geisterfüllten Menschen aussieht. Petrus und Johannes haben den Gelähmten geheilt, sie haben verkündigt die Botschaft von Jesus und sie haben immer wieder die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen gepflegt. Und das alles hat nicht nur an einem Ort oder an einem Tag stattgefunden, sondern wo auch immer sie gerade gewesen sind. Sie haben Gott dient schon auf dem Weg zum Tempel, in dem sie dort den Gelähmten geheilt haben. Sie haben Gott im Tempel dient, in dem sie die Botschaft von Jesus verkündigt haben. Sie haben Gott dient vor dem Hohen Rat, in dem sie Gott mehr gehorcht haben als den Menschen. Und sie haben Gott dient zurück in der Kirche, indem sie einmütig als Einheit zusammengekommen sind und zu Gott gebetet haben. Und das zeigt uns auch, dass es eine Veränderung gegeben hat in ihrem Leben. Nämlich bei den Juden früher war das so, wenn sie wollten, sich Gott nähern, dann mussten sie eigentlich in den Tempel gehen, weil nur im Tempel ist Gottes Gegenwart anwesend gewesen. Und wenn die Juden einen Gottesdienst feiern wollten, dann mussten sie zum Tempel gehen. Und Gottesdienst ist bei ihnen vor allem aus verschiedenen Opfern bestanden. Es gibt Dankopfer, Friedensopfer, Sündopfer. Es hat auch andere Sachen im Tempel gegeben, wie zum Beispiel Lobgesang. Aber hauptsächlich musste ein Jude zum Tempel gehen, um sich Gott nähern, indem er Opfergaben darbringt. Aber durch die Ausgüssung vom Heiligen Geist, wie wir das bei diesen zwei Menschen hier sehen, ist Folgendes passiert, dass Gottes Gegenwart im Mensch selber eigentlich Platz genommen hat. Und somit ist der Mensch zu einem wandelnden Tempel Gottes geworden. Und das bedeutet auch, dass der Gottesdienst nicht mehr an einen Ort gebunden ist, sondern mitten im Leben in einer Stadt findet. Wie das bei Johannes und bei Petrus ja auch gewesen sind, wo sie mitten im Leben eben Gott haben können dienen, dort, wo auch immer sie gerade gewesen sind. Und das hat können sie im Tempel oder draussen auf der Straße. Das hat können sie vor dem Hohen Rat oder bei ihren Freunden daheim im Haus. Und so können wir eigentlich Folgendes aus dem Ganzen schliessen. Ein geisterfüllter Mensch ist ein wandelnder Tempel Gottes. Und dadurch wird auch sein eigenes Leben zu dem Ort, wo eben Gottesdienst stattfindet. Und so ein Gottesdienst ist etwas, wo Gott gefällt. Über das hat der Paulus geschrieben im Römerbrief. Und ich springe jetzt zum Römerbrief, ins Kapitel 12, lese dort die Verse 1 bis 2. Dort schrieb der Paulus Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gottes Dienen ist also kein Programmpunkt am Sonntagmorgen. Gottes Dienst ist eigentlich ein Lebensstil. Und es bedeutet, sein ganzes Leben, jede von unseren Entscheidungen und jedes Detail von unserem Leben eigentlich unter Gottes Willen zu stellen. Gottes Dienen heisst, sich nicht mehr länger nach dem Maßstab der Welt zu richten, sondern sich immer nach dem auszustrecken, was Gott möchte und was ihm gefällt. Und es bedeutet, auf eine neue Weise denken zu lernen. Und das ist eben möglich geworden durch die Ausgüssung von Gottes Geist in uns, dass wir dürfen in unserem ganzen Wesen und in unserem ganzen Denken sogar verändert werden. In den Worten von Petrus und von Johannes bedeutet Gottesdienst eben Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Am Ende vom heutigen Textabschnitt, ich weiss nicht, vielleicht haben einige von euch den gelesen, kommt ganz eine schwierige Geschichte vor, nämlich die von Hananias und von Sapphira. Die Geschichte ist uns eigentlich ein warnendes Beispiel darüber, dass wir eben nicht sollen nach der Ehre vor Menschen streben, sondern immer nach dem, wo Gott gefällt. Und die Geschichte ganz knapp zusammengefasst ist eigentlich wie folgt. Das war ein Ehepaar, der Hananias und Sapphira. Und sie wollten ihr Grundstück verkaufen und einen Teil vom Erlös der Kirche geben, wie das auch andere gemacht haben. Und bis dahin war das auch kein Problem, weil jeder durfte so viel geben, wie er wollte oder auch gar nichts geben. Das war alles freiwillig, dass man etwas von seinem Geld oder von seinem Besitz in die Kirche gibt. Das Problem ist dort auftreten, dass sie einen Teil von ihrem Erlös, von dem, was sie verkauft haben, der Kirche gegeben haben, aber die Kirche sozusagen angelogen hat und ihnen gesagt hat, das ist der Gesamterlös. Sie haben das gemacht, weil sie gut vor den Menschen dastehen. Sie wollten die grossen Wohltäter sein, die ja so grosszügig alle ihre Besitz in die Kirche geben. Aber eigentlich haben sie ja noch Geld zurückgehalten. Und wo Petrus dann den Betrug eigentlich aufdeckt, ist etwas mega Krasses passiert. Sie sind einfach tot umgefallen. Sie sind zusammengebrochen und sind tot gewesen. Und das ist eine sehr krasse Geschichte mit einem krassen Ende, wo ganz viele Fragen aufwirft. Und auch ich verstehe nicht ganz genau, wieso das jetzt so sein musste und wieso das so eine krasse Geschichte ist mit mega schlimmen Auswirkungen. Aber es gibt etwas, was uns durch die Geschichte aufgezeigt wird. Im Leben von jedem Gläubigen und auch bei uns im Leben als ganze Gemeinde soll eben immer die Ehrfurcht gegenüber Gott zu oberst sein. Weil manchmal laufen auch wir Gefahr, dass wir als die guten Christen dastehen und etwas vorgeben, was eigentlich gar nicht so ist. Aber dann gehorchen wir den Menschen eben mehr als Gott und das soll genau nicht so sein. Sondern wir wollen unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, weil das ist ein Gottesdienst, wo Gott Freude macht. Und die zwei Hauptaussagen, möchte ich jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassen. Was ist Chile? Chile ist weder ein Gebäude noch eine bestimmte Form, sondern es ist dort, wo geisterfüllte Menschen versammelt sind. Es ist dort, wo Menschen verbunden werden durch die Gegenwart von Gott. Aber Chile fängt auch schon bei jedem Einzelnen an. Ein geisterfüllter Mensch ist eigentlich ein wandelnder Tempel Gottes und Gottesdienst ist sein Lebensstil und nicht ein Programmpunkt. Und zudem möchte ich jetzt dir ganz persönlich eine Frage stellen. Wie sieht das in deinem Leben aus? Was ist für dich Chile und wo findet dein Gottesdienst statt? Vielleicht ist ja Gottesdienst etwas, wo du einfach auf den Sonntag verschiebst und sagst, ja, dann habe ich einen Tag, wo ich nicht arbeite, ich gehe nicht Chile, dann singe ich Gott Lieder singen und sage ihm Danke sagen. Vielleicht ist auch der Gottesdienst der Ort, wo du dich endlich mal zurücklehnen kannst und einfach ein bisschen Musik und eine Predigt geniessen kannst. Aber bist du dir bewusst, dass du selber ein Tempel vom Heiligen Geist bist? Und du musst nicht zuerst in die Pfimi kommen, damit du in Gottes Gegenwart sein kannst, sondern du selber trägst die Gegenwart in dir. Und somit wird auch alles, was du machst, eigentlich zu etwas, was du in der Gegenwart Gottes tust. Und ich sage das nicht, um euch einen Druck zu machen, sondern eigentlich um euch zu ermutigen, weil das auch etwas sehr Schönes ist. Du trägst Gottes Gegenwart in dir und du kannst dich jederzeit an Gott wenden. Du kannst immer ihn fragen, was sein Willen ist. Und meine zweite Ermutigung am heutigen Morgen ist auch, wenn du in deinem Alltag manchmal allein unterwegs bist und allein vor Herausforderungen stehst, darfst du wissen, dass du eben nie wirklich ganz allein bist. Einerseits bist du immer verbunden mit Gott, aber andererseits hast du auch eine ganze Kirche hinter dir, wo durch den Geist mit dir verbunden ist und wo für dich da ist. Und da in der Pfimi gibt es Leute, die gern für dich betet, die dich lieben und die dich wirklich gerne auch unterstützen wollen in dem, was du in deinem Alltag erlebst. Der Petrus und der Johannes sind zwar auch allein vor dem Hohen Rat gewesen und haben sich dieser Herausforderung allein müssen stellen, aber nachher sind sie sofort in die Gemeinde gegangen und haben alles mit den Leuten von dieser Gemeinde können teilen und sie haben sich eins gemacht mit ihnen, sind mit ihnen eingestanden im Gebet und somit haben sie sich wieder, haben sie wie allen bewusst gemacht, dass sie zusammengehören und dass sie miteinander auf dem Weg sind. Und auch du darfst damit rechnen, dass hinter dir eine Kirche steht, die für dich ist. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Kirche. Es sind nicht einfach irgendwelche Leute, die da zusammenkommen, sondern wir sind Menschen, die zusammenkommen, weil wir verbunden sind durch den Geist Gottes und deshalb auch zusammengehören. Und zum Abschluss, bevor wir nachher wieder ein Lied singen, ihr dürft euch schon mal parat machen. Zum Abschluss möchte ich euch zwei Sachen sagen, die mich persönlich an Kirche begeistern. Und vielleicht ist das etwas, das euch auch begeistern kann oder wo euch auch ermutigen kann. Und zwar erstens, wenn Kirche ein Ort ist, wo geisterfüllte Menschen zusammenkommen, dann ist Kirche ein Ort, wo ich sicher bin. Wenn ich nämlich weiss, dass ich von Menschen umgeben bin, wo Gottes Wille höher achtet als ihre eigene, dann gibt mir das extrem viel Ruhe und Sicherheit. Weil ich weiss, dass Gott gut ist und dass er es gut mit uns meint. Und wenn da Menschen sind, wo Gott mehr gehorchen als den Menschen, dann kann ich ihnen vertrauen, weil ich eben Gott vertraue. Und zweitens, wenn Kirche schon bei mir anfängt, dann gibt mir das zwar eine gewisse Verantwortung, aber eine Verantwortung, die mir mega gut tut. Und zwar bin ich ja verantwortlich, auch in dem Bewusstsein zu leben, dass ich ein Tempel vom Heiligen Geist bin und dass ich auch dementsprechend lebe. Aber das Bewusstsein befreit mich irgendwie auch vor dem Druck, müssen gut vor irgendwelchen Menschen dazustehen oder meine Ehre bei den Menschen zu suchen, weil ich weiss, meine Aufgabe ist es, Gott zu gehorchen. Und ich weiss, dass ich eine ganze Kirche hinter mir habe, die genau die gleiche Aufgabe hat wie ich. Und so tut mich das befreien vor der Angst oder macht mich auch mutig, wenn ich zum Beispiel über meinen Glauben Zeugnis ablege oder vielleicht auch anders handle als andere Menschen aufgrund von meinem Glauben. Weil ich muss nicht mich vor den Menschen gut darstellen, sondern Gott weiß genau, was in meinem Herz ist und ich bin nie allein in dem. Und mit diesen Gedanken möchte ich abschließen und hoffe, dass das euch auch motiviert, um euch an Kirche zu freuen. Weil ich glaube, Kirche ist etwas mega Schönes, wo wir mega gesegnet durch das dürfen sein. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch, dass ihr dürft das Bewusstsein, dass ihr selber ein Tempel Gottes seid, auch mit in diese Woche nehmen. Und dass ihr dürft ganz bewusst auch euer Leben so leben, dass euer Leben eben der Gottesdienst ist. Und auf diese Art können wir nämlich Apostelgeschichte 29 schreiben, auch schon heute und auch schon diese Woche. Amen.